Wahrscheinlich sah man ihm an, dass er unterkriechen, nur verschwinden wollte, dass er im Grunde gescheitert war, aufgelaufen, ein Wrack, erst 24 Jahre alt und schon ein Wrack. Das schreibt Lutz Seiler über seinen Romanhelden Edgar Bendler, genannt Ed. Bei einem Straßenbahnunfall hat Ed seine Freundin verloren, er ist verzweifelt, dem Selbstmord nahe und er flieht auf die Insel Hiddensee. Dort trifft Ed Alexander Krusowitsch, der sein Freund und Meister wird. Kruso, so heißt auch der Roman von Lutz Seiler, ein Roman, der in der Kulisse der untergehenden DDR spielt, ein Roman, der von einer Männerfreundschaft erzählt, ein Roman über die großen Fragen, die Fragen nach Freiheit, dem Traum von Freiheit und die Sehnsucht nach einem Jenseits. Lutz Seiler ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Ihr Roman spielt auf Hiddensee im Jahr 1989. Wer hier war, hatte das Land verlassen, ohne die Grenze zu übertreten, schreiben Sie in Ihrem Roman. Da trifft sich auf der Insel eine wunderbare Schar von Menschen, von Träumern und Traumtänzern. Was sind das für Menschen, die sich da finden?
Ja, in der Tat, die Insel war eine Art Sehnsuchtsort dieses untergegangenen Landes, nicht nur für diese Aussteiger und Ausgestoßenen, die sich dort auf der Insel dann zusammenfinden und eben zu großen Teilen dann auch als Saisonkräfte auf der Insel versuchen, ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu leben. Es gab ja eigentlich keine Abwäscher und keine Köche und keine Tresenleute in dem Sinne auf der Insel, sondern nur, wenn man so will, Philosophen, Soziologen, Maler, Dichter, zukünftige Galeristen vielleicht, die versucht haben, sich als Abwäscher, Tresenleute oder Kellner dieses selbstbestimmte Leben zu erarbeiten, im engeren Sinne des Wortes. Aber eben nicht nur für diese Aussteiger und Ausgestoßenen war die Insel eine Art Fluchtort, eben, sondern sie war auch ein Sehnsuchtsort, im Grunde für das ganze Land. Und so viele Inseln hatte das Land auch nicht. Ne? Es gab ja im Grunde nur, wenn man es ganz genau nimmt, ist das die einzige wirkliche Insel, weil man auf die anderen beiden großen Inseln mit dem Auto fahren konnte, aber auf Hiddensee dann eben mit dem Schiff. Und auf diese Weise hatte man schon dieses Gefühl, ich verlasse jetzt das Land.
Welche Perspektive hatten denn diese Leute? Sie arbeiteten im Sommer da, blieben die im Winter, lebten die dort, haben die sich dort angesiedelt oder gingen die dann immer wieder zurück in ihr Leben?
Es gab damals diese große Sehnsucht, auch den Winter auf der Insel zu sein. Da gibt es aber eben keine Arbeit. Ne? Also ein paar Einzelne haben das geschafft, die als Hausmeister oder Totengräber es tatsächlich geschafft haben, dann eben auch im Winter da zu sein und die Vorstellung hatten, das Ziel, dort einheimisch zu werden, aber das klappte nie, weil die Insulaner die Fremden niemals reingelassen haben in ihre Kreise. Also wer 2-3 Jahre dort gearbeitet hatte und dachte, er hat jetzt das Recht, sich an den Stammtisch zu setzen, wurde eines Besseren belehrt. Nee, es ging im Grunde darum, zu übersommern, wenn man so will, auf der Insel und in dieser Zeit genug Geld zu verdienen, dass es für den Rest des Jahres auch reicht.
Aber es gab auch die, die herkamen und auch davon erzählt Ihr Roman, die ans Meer gingen, die ins Meer sprangen, die sich irgendwelche Boote vielleicht bauten, die Gefahr des Meeres in Kauf zu nehmen, um nach Dänemark zu gelangen.
Es gab ja die verrücktesten Fluchtgeschichten auch von Hiddensee nach Dänemark. Zwei Surfer, die es geschafft haben von Hiddensee mit selbstgebauten Surfbrettern, das sind immerhin 50 Kilometer und es ist offenes Meer, also die es geschafft haben, nach Dänemark zu surfen. Es gab einen Schwimmer, der diese 50 Kilometer geschwommen ist mit 4 Tafeln Schokolade als Proviant und so weiter, der jahrelang dafür trainiert hat und es geschafft hat, aber in der Tat, die allermeisten haben es eben nicht geschafft und sind ertrunken und sind dann, wenn es denn so war, angespült worden an der dänischen Küste oder eben an der deutschen. Ja, es gab diese Flüchtlinge oder Menschen mit Fluchtabsicht, die auch dann auf dieser Insel waren und die Crusoe im Grunde die zweite Hauptfigur und nach ihm ist das Buch benannt, versucht von ihrer Fluchtabsicht abzubringen.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sie selbst haben auf Hiddensee eine Zeit lang auch als Tellerwäscher gearbeitet. In einem Interview haben Sie mal gesagt, Hiddensee war eine Art Jenseitserfahrung. Was meinen Sie damit Jenseits?
Also jenseits des Landes, da ist Hiddensee vielleicht doch typisch für die 80er Jahre in der DDR, dass es so ein Nebeneinander gab von sich autonomisierenden Freiräumen, wie diese exotische Szene der Saisonarbeiter, die eine Art Freiraum oder Selbstbestimmungsraum darstellt, der sich autonomisiert. Daneben ein Regime von verschärfter Kontrolle, also 70 Meter vom Klausner, dieser Kneipe, die im Zentrum des Romans steht, quasi auf Sichtweite war die Kaserne mit der Beobachtungskompanie. Also dieses seltsame Nebeneinander. Und dann, wenn die Sonne unterging, war das Grenzgebiet. Dann durfte niemand mehr am Strand sein. Dann sind die Soldaten der Beobachtungskompanie losgezogen mit ihren Fahrrädern und Kalaschnikows und haben den Strand abgesucht und in jeden Strandkorb reingeleuchtet, ob da noch jemand sitzt. Und wenn da noch jemand war, dann konnte man ihm eben Fluchtabsichten unterstellen und dann konnte der festgenommen werden und so weiter. Also dieses beinahe surreale Nebeneinander von Kontrolle, Überwachung und Freiraum ist meines Erachtens typisch für diese Zeit und auf eine besondere Weise auf der Insel da gewesen.
Nun zu Ihrem Romanhelden Edgar Bendler, genannt Ed. Es ist ein ganz verzweifelter junger Mann, ein Sinnsucher, auch ein Pilger, so bezeichnen Sie ihn. Einer, der auch die großen Fragen nach Leben und Tod stellt, der in einer existenziellen Situation ist. Was Ed nicht ist, er ist kein politischer Revolutionär, der jetzt gegen das DDR-System rebelliert. Das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Warum nicht?
Ed ist halt ein besonderer Typ, der ist jung, der ist Anfang 20, der hat diesen emotionalen Überschuss, den man in diesem Alter hat, der hat auch diese beinahe unerträgliche Ernsthaftigkeit an sich, die junge Männer in diesem Alter unter Umständen haben können. Er lebt ein Leben für die Literatur, also er ist versunken in der Literatur und auf eine beinahe quälende Art mit Gedichten verbunden, also nach dem Verlust seiner Freundin, das ist das Trauma, das ihn quält, die bei einem Straßenbahnunfall ums Leben gekommen ist, entwickelt er eine Art Savantbegabung. Das heißt, er kann sich also wie andere Leute sich seitenweise Namen in Telefonbüchern merken können, merkt er sich jedes Gedicht, das er liest. Und wenn er in die Welt schaut, sieht er überall eine Verszeile mitlaufen, wie so eine Art Untertext. Auch das möchte er eigentlich loswerden, als er dann eben beschließt, aus diesem alten Leben zu fliehen, um sich selber zu retten und auf die Insel zu gehen, möchte er das eigentlich loswerden. Aber dann werden die Gedichte, beziehungsweise die Gedichte von Georg Trakl, die er dann in einer verrückten Szene plötzlich rezitiert, der Schlüssel zum Herzen Crusoes. Und so beginnt diese besondere, schwierige, auch zärtliche Männerfreundschaft zwischen den beiden Hauptfiguren. Und die Männerfreundschaft ist es auch, die im Zentrum des Buches steht.
In seiner Lebensverwirrung hatte er einen unvergleichlichen Lehrer gefunden. Das ist eben Crusoe, so schreiben Sie in Ihrem Roman. Ein Freund, eine zärtliche Männerfreundschaft, Sie haben das gerade erzählt, aber auch sein Meister. Das ist auch ein Teil dieser Freundschaft. Was macht Crusoe denn für Ed so anziehend?
Ed ist echt gebeutelt vom Leben und Crusoe ist halt eine starke, charismatische Figur. Er ist der Inselguru, der Inselpate, wenn man so will, der Saisonkräfte. Für Ed ist er eine Gelegenheit, einfach unterzukriechen zunächst einmal. Und Crusoe nimmt ihn unter seine Fittiche, aber Ed hatte noch ein anderes Bedürfnis. Er hat diese Vorstellung, er könnte mit Crusoe in dieser Freundschaft zurückkehren, in eine Art beste Freunde-Freundschaft, wie man sie vielleicht mit 13 oder 14 einmal gehabt hat. Und er erzählt Crusoe auch über diese eigene Erfahrung von einer beste Freunde-Freundschaft, von einer Gefährtenschaft, die diese Wahrheit und diese Nähe und auch Zärtlichkeit haben konnte. Das ist seine Fantasie mit Crusoe. Und Crusoe wiederum ist vielleicht verliebt in Ed. Das wird aber niemals ausgeschrieben. Das bleibt in der Schwebe. Ganz wichtig ist eben diese Parallelität im Unglück, die beide haben. Also, dass beide ihren liebsten Menschen verloren haben. Das ist die Basis, auf der diese Freundschaft steht, obwohl sie niemals darüber sprechen. Das ist eigentlich paradox, also dass sie sich diese gemeinsame Fremdheit in dieser engen Freundschaft bewahren, macht sie im Grunde noch enger, die Freundschaft. Und das ist paradox, aber es ist so. Und dann gehen die Gedichte eben ja wie Kassiber hin und her. Sie haben beide ein besonderes Verhältnis zu Gedichten.
Es gab die Worte eben nicht, über das zu sprechen, was ihnen am schwersten auf der Seele lag.
Genau,
das schreiben sie in ihrem Buch. Also diese Sprachlosigkeit, die sie da auch verbindet. Vielleicht auch mal zu Crusoe. Ja, Crusoe beschreiben Sie, sagen selbst, das ist eine ganz starke Persönlichkeit, die sehr viel ausstrahlt. Manchmal hatte ich das Gefühl, der hatte fast was von so einem katholischen Heiligen. Streng, keusch, voller Selbstbeherrschung und Entschlossenheit, fanatisch, mit einem Hang zum Fantastischen und Unerlaubten. So erlebt Ed ihn ja auch. Er liebt Crusoe und er fürchtet ihn aber auch. Er fürchtet Crusoe auch. Das heißt, er hat auch etwas Unheimliches, fast wie ein Heiliger. Ist das ein vermessener Vergleich?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist in dieser doch verrückten Szene, in diesem Kapitel, das heißt die Heimholung, also als Crusoe von seinem Vater, der ein KGB-General ist, mit einer Art Kriegsschiff dann eben von der Insel heimgeholt wird. In dieser Szene versuche ich genau das zu zeichnen, also Crusoe auf eine vielleicht tragikomische Art zu überzeichnen und dann schimmern diese Umrisse einer heiligen Figur durch. Da gehe ich genau in diese Richtung und ja, Sie haben recht, der hat einen Fanatismus, er ist charismatisch und er hat auch religiöse Züge und das ist, glaube ich, all diesen charismatischen Typen auf irgendeine Weise eigen. Also ich habe für das Buch auch zum Beispiel die Reden Rudi Dutschkes nochmal gelesen und Beschreibungen von Auftritten Rudi Dutschkes und der hatte das genauso auch.
Was zieht denn diesen Crusoe? Also einen Heiligen, heilige Johanna, da zieht natürlich die Nachfolge Gottes, Imitatio Christi und andere Dinge. Was zieht diesen Crusoe?
Das ist eben auch seine ganz persönliche Geschichte. Also der Verlust seiner Schwester ist im Grunde die Wurzel des Ganzen. Also die beiden sitzen am Strand, Crusoe ist noch ein Kind und die Schwester sagt, du bleibst hier und rührst dich nicht weg. Und dann ist sie verschwunden und wahrscheinlich bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen. Also das ist die existenzielle Wurzel dieser Freiheitsphilosophie und Praxis der Freiheit, die Crusoe dann auf dieser Insel entwickelt und errichtet, mit der er die Schiffbrüchigen des Lebens, wie er sagt, eben zur Wurzel der Freiheit zurückführen will, eine existenzielle Freiheit, die, wie er glaubt, jeder schon in sich trägt. Das ist eben auch ein quasi religiöser Gedanke. Er möchte gern, dass jeder Schiffbrüchige des Lebens und des Landes wenigstens 3 Nächte auf der Insel verbringen kann. Das war ja beinahe unmöglich. Man bekam keinen Schlafplatz auf dieser Insel. Die war immer überbucht, dass sie 3 Nächte da sein können, um die Wurzel zu berühren. Und er möchte sie also in dieser Zeit zurückführen zu den Wurzeln der Freiheit.
Die Freiheit ist eigentlich immer schon da, in uns wie ein tiefes Erbe.
Genau.
So schreiben Sie das in Ihrem Buch.
Und er sagt eben, es ist sehr schwer, dieses Erbe anzutreten. Also es gibt historische Zeiten, in denen es besonders schwer ist, dieses Erbe anzutreten.
Aber was ist das denn Freiheit? Was ist das denn innere Freiheit?
Also das kann ich jetzt mit einem Satz nicht sagen. Also da muss man also sich diesen Crusoe angucken und die ganze Widersprüchlichkeit des Freiheitsbegriffs steckt natürlich da drin. Auch Crusoe kann das im Grunde nicht beantworten, so wenig wie Bloch das beantworten konnte in Freiheit und Ordnung. Also man ist irgendwann an diesem Punkt, wo Freiheit und Ordnung ständig ineinander umschlagen. Worauf es hinausläuft, bleibt eigentlich auch bei Bloch meines Erachtens unklar. Also der Freiheitsbegriff ist eben ein diskutabler und das wollte ich eigentlich auch mit diesem Buch. Das ist kein Buch, das historisch festgenagelt ist im Sommer 89, sondern ich würde es schön finden, wenn man es als Vorschlag nimmt, nochmal über diesen Freiheitsbegriff nachzudenken, nachdem wir alle Utopien so gründlich verabschiedet haben.
Dieser Freiheitsbegriff als Utopie, vielleicht ist es so, dass der Weg dorthin viel entscheidender ist als das Erreichen dieser Freiheit.
Sicher, na, das ist ja eben all diesen Sozialutopien eigen, die mit dem Freiheitsbegriff schwanger gehen. Es geht tatsächlich um den Weg. Diese reine Freiheit, davon können wir uns keine Vorstellung machen, beziehungsweise es ist oft durchdacht worden. Und Crusoe nimmt ja aus all diesen Sozialutopien von Thomas Morus bis über Rousseau bis Bloch, montiert er sich Stücke heraus und setzt sie zusammen zu einer ganz verrückten Eigenphilosophie, wobei dann die Praxis der Freiheitsausübung das eigentlich Wichtige ist und auch fürs Buch das Interessante. Also diese absurden Elemente der heiligen Suppe und der rituellen Waschungen und eben dieser 3 Nächte auf der Insel.
Also er entwickelt da bestimmte Riten.
Genau.
Das hat ja auch was sehr Religiöses, nicht? Diese Riten findet man ja auch. Heilige Suppe, Abendmahl, gemeinsames Mahl am Rundentisch.
Das kommt alles von da, natürlich.
12
Menschen.
Also
es ist eigentlich noch älter, also die rituellen Waschungen. Die kann man Jahrtausende zurückverfolgen in der Kulturgeschichte. Ehe der Priester den heiligen Platz betreten darf, musste er gewaschen werden oder so. Ja.
Also Ihr Roman ist da schon sehr religiös aufgeladen. Es geht aber auch um Kommunikation in Ihrem Buch. Wer redet wie, mit wem? Das Sprechen mit einem toten Fuchs spielt eine Rolle. Das Schweigen, das Sprechen in Gedichten ist natürlich ganz wichtig. Das Sprechen in einen offenen Raum. Mit wem, wie spricht man? Die Gespräche mit dem Fuchs, Ed führt Gespräche mit einem Fuchs, da hatte ich fast den Eindruck, das sind fast Beichtgespräche, so wie man mit einem anonymen, versteckten Priester redet, der ja auch nicht da ist. Man redet irgendwo in einen offenen Raum hinein.
Der tote Fuchs in seiner Höhle ist einfach der Ort der intimsten Selbstaussprache. Ed spricht in dieses Loch in der Steilküste hinein, dort ist der Fuchs. Und er bespricht nur mit ihm die allerschwierigsten Dinge, ja, oder die allerintimsten, nicht mit Crusoe. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie ein Kind, das 7 Jahre alt ist, mit seinem Teddy unter der Bettdecke die allerwichtigsten Probleme bespricht und nicht mit irgendjemand anders und im Übrigen auch nicht mit den Eltern.
Weil der Fuchs ihm unbedingt und auch der Teddy ihm zuhört. Die ja, Zuhörgarantie diese,
genau,
ist da.
Genau, das ist die das ist schön, Zuhörgarantie. Ja, und auch das Geschützte der Kommunikation ist natürlich ganz wichtig.
Die beiden können nicht über ihr Traumata reden. Sie haben beide ihren liebsten Menschen verloren. Crusoe seine Schwester, Ed seine Freundin. Sie haben das gerade erzählt. Sie schaffen es nicht, darüber zu sprechen. Vielleicht schaffen sie es doch in Form von Gedichten. Gedichte sind unser Heiliges, heißt es da. Poesie war Widerstand und ein Weg zur Erlösung. Da rücken sie die Gedichte auch schon in die Nähe von Gebeten. Trösten die Gedichte sie da?
Naja, die Gedichte sind einfach Medien, die ins Übersinnliche hineinreichen. Die sind Medien, in denen die Verbindung zu einem Transzendenten hergestellt werden kann. Das ist ganz wichtig für beide. Also das ist auch wichtig für Crusoes Freiheitsbegriff. Und da treffen sich diese beiden. Also dieses Vorverständnis haben Ed und Crusoe. Und das ist auch das Vorverständnis oder auch die Garantie ihrer Freundschaft, dass sie das gemeinsam haben, dass sie darum wissen, Crusoe weiß noch mehr und Ed geht ja bei Crusoe auch in gewisser Weise in die Lehre, was Gedichte betrifft, also was den eigenen Ton betrifft, wie trifft man diesen eigenen Ton und dass jedes Ding ein Gegenstand des Gedichts sein kann, so trivial es auch ist und so weiter und so fort, wie für Ed überhaupt der Klausner diese Kneipe eine Art Universität wird, weil dort eben Philosophen und Soziologen kellnern, die dann mit einem Buch von Arthur in den Abwasch stürmen und irgendetwas rezitieren, also für ihn ist es auch eine Ausbildung.
Ed fühlte die Verheißung und nichts anderes war es doch, wonach er sich sehnte. Eine Art Jenseits, groß, rein, übermächtig, schreiben sie auch. Hat Edgar eine Sehnsucht nach dem, was man früher Gott genannt hat, obwohl das Wort Gott sich in ihrem Roman so nicht wiederfindet?
Ich glaube, das Zitat bezieht sich auf die Erfahrung des Meeres. Also das Meer ist die Jenseitserfahrung oder dieses am Meer stehen, das ist das, wo er spürt, dass es eben seine Seele berührt, das ist was Großes, etwas, wo die Grenze nicht mehr sichtbar ist. Dort am Meer zu stehen, ist für ihn auch eine Art Grenzerfahrung im wahrsten Sinne des Wortes, eben auch eine Verheißung. Ja. Also wobei er niemals ganz genau sagen kann, worin die Verheißung eigentlich besteht. Und das ist, glaube ich, auch typisch für diese jungen Jahre.
Sie spielen da sehr viel auch mit religiösen Begriffen. Verheißung kommt davor, Erlösung kommt vor, Arche kommt vor, Pilger kommt vor. Sie benutzen da das ganze Besteck des christlichen Abendlandes gewissermaßen. Ist das reine Spielerei? Wie ernst ist es Ihnen damit?
Ich glaube, dass die Literatur, also das ernsthafte Literatur, kommt nicht umhin, diese Geschichte wahrzunehmen. Also in jeder Literatur, in jeder wichtigen Literatur lassen sich diese Spuren auffinden. Das ist unsere Kulturgeschichte und die entscheidenden Motive kommen aus der Luther-Übersetzung der Bibel. Das hat man vielleicht jetzt ein bisschen vergessen, aber wer Literaturgeschichte ein bisschen studiert hat, weiß, wie viel dann, das hat sich natürlich längst verselbstständigt, von da kommt. Also ohne, dass man sich als religiösen Autor versteht, es ist Teil unserer Kultur- und Lesegeschichte. Darüber hinaus gibt es diese Geschichte des Klausners, dass dort eine Art Mannschaft von 12 Leuten, die ich manchmal auch die 12 Apostel nenne, sich zusammengefunden haben, um eine Art Überlebenskampf, in dem sie diese Kneipe über Wasser halten, zu betreiben. Und innerhalb einer doch recht unwirtlichen Umgebung, also da liegt diese Bildwelt einfach nah und sie wird aber nicht eins zu eins gebraucht. Das ist schon auch eine, wie soll ich sagen, es gibt tragikomische Züge und eine ironische Aufnahme dieses Traditionsangebots.
Sonst würde man diesen Pathos auch nicht ertragen.
Ja, sonst würde man das
können.
Überhaupt nicht ertragen, ja. Das muss man unbedingt sehen. Also, dass diese Ernsthaftigkeit und in den Lesungen wird auch gelacht. Und das ist das Allerschönste für mich, dass die Leute das begreifen, dass es halt eine ironische, Aufnahme, aber doch ernsthafte Diskussion dieser Bildwelt ist, in einem Metier, wo man es vielleicht nicht vermuten würde, nämlich der Gastronomie.
Das unterscheidet Ihren Text dann vollkommen zum Beispiel von religiösen Texten oder Gebeten.
Absolut,
diese
ja.
ironischen Brüche, die dann auch darin stecken. Heute wird das ja oft durcheinander geworfen. Kunst wird als Religionsersatz oder Kultur als Religionsersatz betrachtet. Ist das eine Gefahr? Ich meine, man muss da doch trennen. Das ist Literatur, das sind keine Gebete und der Priester ist ein Priester und der Schriftsteller ist ein Schriftsteller und Kultur ist Kultur und Religion ist Religion.
Ja, aber es ist ja in der Tat so, wenn man zum Beispiel sich diese Festivals anschaut, wo Gedichte gelesen werden, die einen unheimlichen Zulauf haben, merkt man, es gibt dieses Bedürfnis. Also die Menschen sind auf irgendeine Weise, ich konnte es mal ganz gut sagen, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Also es gibt das Bedürfnis nach einer Sakralen, nach Sakralität. Und es geht gar nicht darum, diese Gedichte zu verstehen, sondern es ist wieder diese Situation, jemand steht vorne und verkündigt etwas, ja, trägt etwas vor und man lauscht dem, man versteht es eigentlich nicht richtig, aber es gibt dieses Bedürfnis nach, wie heißt das, wenn in der Kirche die Abfolge der...
Nach Liturgie.
Genau, das ist dann eben ein Ort und eine Situation des zu sich selbst Kommens und zugleich einen Kontakt haben zu anderen Sphären. Das hat sich aber völlig eben abgelöst von der Institution der Kirche. Jetzt sucht man das im Grunde wieder, ja.
Es gibt einen wunderbaren Text von Ihnen. Der liebe Gott, er war unendlich klein und lachte oder schlief. So endet ein Gedicht von Ihnen in dem Text. Sonntags dachte ich an Gott. Vielleicht am Ende eine Frage hier im Angesichts des Domes. Wir sitzen hier direkt am Kölner Dom im Domradio. Das ist ein sympathischer, ein kindlicher Gott, ein lachender Gott. Ist das auch Ihre Möglichkeit oder auch Ihr Freude, ihre spielerische Freude an Gott zu denken?
Das ist doch verrückt, also dass man als Kind sich doch darüber Gedanken gemacht hat, wie sieht der aus, wo ist der eigentlich? Und ich glaube, dass diese kindliche Fantasie viel für sich hat, also dieser kleine lachende Gott, der doch irgendwie vernetzt ist mit allem. Es ist ja auch in dem Gedicht so, dass diese Kabel dann eben in alle Welt hinausgehen. Ich hätte niemals gedacht, dass das ein Gedicht wird. Als ich es aufgeschrieben habe, sollte es eigentlich nur eine Notiz werden über Gottes Vorstellung, die ich selber gehabt habe und als Kind gehabt habe. Ich habe das später bei meiner eigenen Tochter wieder erlebt, als sie in Tränen ausbrach. Ich weiß nicht, die war vielleicht 9 Jahre alt, weil sie nicht wusste, wie sie sich Gott vorstellen soll. Also das war ganz absurd und das hat mir so leid getan und dann musste ich wieder an die eigenen Bilder denken und dann konnte man darüber sprechen, wie man das eventuell hinkriegt. Also es gibt offensichtlich auch dieses Bedürfnis, es sich konkret vorzustellen, ja. Und die späteren Erklärungsmodelle sind dann, also man wird dann erwachsen und ist damit einverstanden, aber dieses Defizit bleibt doch irgendwo.
Vielen Dank, Lutz Seiler. Crusoe, so heißt sein Roman, der, und das soll, weiß Gott, nicht unerwähnt bleiben, in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, es hat 480 Seiten und es kostet 23 Euro.